hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier-Podcast.
Schönen guten Tag, da sind wir wieder. Hinten links im Kaiser Friedrich. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin CVD beim Weserkurier und ich habe heute zwei Chefredakteure bei mir zu Gast. Einmal Silke Helwig, Chefredakteurin des Weserkurier, und Benjamin Piel, neuer Chefredakteur des Weserkurier. Schönen guten Tag, Herr Piel.
Hallo, danke, dass Sie mich hier gleich willkommen heißen.
Gerne.
Gerne. In zwei Sätzen, woher kommt Benjamin Piel?
Soll ich das sagen?
Ja.
Ja, also zuletzt jetzt aus Minden, ja. War dort Chefredakteur beim Mindener Tageblatt. Also einmal so ein bisschen die Weser lang geschippert jetzt heute. Und wenn Sie danach fragen, wo ich grundsätzlich herkomme, dann bin ich eher aus dem Sauerländischen.
Sie sind gebürtig in Hagen, ne?
Ja, genau. Ja.
Und waren dann bei der Elbe-Jezel-Zeitung, habe ich gesehen. Sie waren in Schwerin. Und jetzt hat sie der Weg nach Bremen gefühlt. Hatten Sie mal Lust auf Großstadt?
Ja, ich arbeite mich ja so langsam nach oben, kann man nur sagen, was die Einwohnerzahl angeht. Also von Schwerin dann eher aufs Dorf nach Lüchow-Dannenberg, dann nach Minden und jetzt nach Bremen. Das ist also auf jeden Fall in der Einwohnerzahl eine Steigerung.
Aber Elbe-Jezel-Zeitung aufs Dorf nach Lüchow-Dannenberg, so einen schlechten Ruf hat die Elbe-Jezel-Zeitung ja nicht.
Ne? Nein, das ist eine ganz tolle Zeitung. Ich hab da auch wahnsinnig gerne gearbeitet. Weil es politisch so eine rege Gegend ist. Also durch Gorleben und die Proteste gegen das Atommüllendlager ist das eine Gegend, wo man journalistisch wahnsinnig viel machen kann und wo es viel Spaß macht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und wo immer was an Protest geht, man schnell auf die Straße geht und das ist natürlich journalistisch wirklich spannend. Ja.
Und dann sagten Sie aber, würden Sie sich jetzt von der Einwohnerzahl der Gemeinde her so ein bisschen nach oben arbeiten? Kannten Sie sich mit Bremen aus, bevor die Entscheidung gefallen ist? Was hat Sie an Bremen gereizt?
Nein, also das war eigentlich immer so. In den Gegenden, in die wir gezogen sind, hatte ich vorher keine Berührungspunkte mit. Das kann irgendwo natürlich ein Nachteil sein, weil man sich das erstmal ganz frisch erarbeiten muss, wirklich bei Null immer anfängt, dort sich einzuarbeiten. Aber ich habe es immer als Vorteil gesehen, weil man einfach mit wachem und frischem Blick daherkommt und irgendwo auch keine Scheuklappen auf hat, sondern sich die Dinge ganz neu erarbeiten kann, ohne irgendwelche Vorbehalte zu haben. Und Bremen ist so eine Stadt, die interessanterweise auch schon immer gereizt hat. Meine Frau und ich von Minden aus ist es einfach nicht weit. Und die echte größere Großstadt, die dann kommt, ist eben Bremen. Von daher haben wir uns hier öfter mal rumgetrieben und fanden das immer sehr schön. Wir haben lustigerweise vor einiger Zeit mal gesagt, wenn also mein Angebot aus Bremen käme, das war vollkommen utopisch eigentlich oder jedenfalls überhaupt nichts, was irgendwie jetzt von Realität getragen worden wäre. Wenn da mal ein Angebot kommt, das könnten wir uns gut vorstellen. Und so war das dann eben auch, sodass die Entscheidung dafür und für Bremen uns auch als Familie nicht so ganz schwer fiel.
Muss die Stadt denn eigentlich immer größer sein? Also will man, wenn man aus einer kleineren Stadt kommt, die größere und dann, wo es gibt ja auch viele noch einige größere Städte als Bremen mit Zeitungen. Mhm. Die Süddeutsche Zeitung, der Tagesspiegel.
Auch ich glaube,
das Hamburger Abendblatt. Ja,
ich glaube, an der Einwohnerzahl kann man das gar nicht festmachen. Ich sage mal, als Journalist, das war mir immer ganz wichtig, ob ich in Lüchow-Dannenberg arbeite, auf dem Dorf oder in Hamburg in der Großstadt. Am Ende ist das, glaube ich, als Journalist gar nicht so ein großer Unterschied, weil die Geschichten muss man überall finden. Und die findet man auch überall. Man denkt ja manchmal eher andersrum, gut, in Bremen Geschichten zu finden, das ist nicht so schwer. Aber in Lüchow-Dannenberg, Mensch, auf dem Dorf, was gibt es denn da für Geschichten? Und ich habe mir die Erfahrung gemacht, die gibt es da sehr wohl. Eigentlich unter jedem Stein liegt irgendeine Geschichte. Von daher ist der Unterschied dann am Ende journalistisch gar nicht so groß.
Und man muss die Großstadt mögen, da zu leben, ne?
Ja, ja. Gut, ich bin in der Großstadt ja geboren. Hagen ist so eine Großstadt. Ist schon eine Großstadt, hatte damals doch noch über 200.000 Einwohner. So eine unterschätzte Ruhrgebiet.
Ne?
Ja, 100.000 ist Großstadt, genau. Und die Hagen ist so eine unterschätzte Ruhrgebietstadt, wo ja 5 Millionen Menschen leben. Und dann ist eben sowas wie Hagen eher ein kleiner Fleck. Aber damals waren es über 200.000 Einwohner. Das Tolle ist, wenn man aus Hagen kommt, dann findet man es eigentlich überall schön.
Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja wahrscheinlich sehr gespannt auf Sie. Mit welchen drei Attributen würden Sie sich beschreiben?
Mir ist wichtig, die Dinge genau anzuschauen.
Ich meine nicht nur beruflich, ne, sondern als Mensch, ja.
Ja, als Mensch. Mhm. Das heißt, Sie sehen, ich komme gleich aufs Berufliche, also das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Aber auch als Mensch und nicht nur als Journalist, das bedingt ja einander auch mal ein Stück weit. Mir die Dinge genau anzugucken, ist für mich, glaube ich, schon auch als Mensch eine wichtige Sache und eine wichtige Angelegenheit, dann höre ich sehr gerne zu. Eigentlich fast vielleicht ein bisschen lieber, als dass ich rede. Ich glaube, das ist auch sowohl privat wie auch im Beruflichen eine wichtige Sache, die uns vielleicht auch als Gesellschaft immer ein Stück weit mehr verloren geht. Nicht gleich alles rausposaunen, nicht nur im Sendemodus sein, sondern eben auch zuzuhören. Ja, und das Dritte ist, dass ich schon ein Familienmensch bin. Also muss da immer gucken, wie kriege ich das austariert zwischen Arbeit und Familie. Aber das ist mir schon auch sehr wichtig. Ich habe 3 Kinder und mit denen zusammen zu sein, Zeit zu verbringen, das darf auch nicht zu kurz kommen.
Hätte es noch einen anderen Beruf gegeben als Journalist, den Sie hätten ergreifen können?
Haben wir mal eigentlich 3 Berufe vorstellen können. Das, zum einen muss ich sagen, die journalistische Berufung war wirklich eine Berufung. Mhm. Das ist so ein Moment, den ich nie vergessen werde. Jetzt bin ich wieder bei Journalismus, aber ich komme auf das andere gleich zurück. Wir hatten so ein Zeitungsprojekt in der Schule und das war im Sauerland, eben in so einem kleinen Ort, der hieß Hemer. Und da gab es eine mini-kleine Zeitungsredaktion und die haben wir dann zum Abschluss dieses Zeitungsprojekts besucht. Da waren 2 Redakteure und ein freier Mitarbeiter, total chaotischer Raum, alles völlig durcheinander. Und wir kamen da so als Klasse rein und mit den anderen hat das wahrscheinlich nicht sehr viel gemacht und mit mir schon. Weil ich so dachte, boah, hier, da laufen irgendwie die Fäden zusammen, hier haben Menschen miteinander Kontakt und sprechen miteinander und irgendwie findet hier das Leben statt. Und da war für mich in dem Moment eigentlich klar, da war ich vielleicht 13, 14 Jahre alt, das will ich später mal machen. Aber ansonsten hätte ich mir mal 2 Dinge vorstellen können und da gibt es, glaube ich, gewisse Parallelen. Das eine ist Kriminalpolizist, also richtig so richtiger Mordermittler, irgendwie das Puzzle zusammensetzen, das hätte mir Spaß gemacht. Oder Rechtsmediziner.
Also auch Recherche.
Also auch Recherche, ja, genau. Also so ein bisschen so dieses Muster hinter die Dinge gucken, wie läuft das wirklich, was ist da passiert.
Ich den Dingen auf den Grund gehen.
Den Dingen auf den Grund gehen, ja.
Ja, verstehe. Ja. Was ist für Sie denn guter und was ist schlechter Journalismus?
Ja, da sind wir im Grunde genommen auch wieder bei dem Thema. Ich glaube, guter Journalismus ist, wenn er wirklich, bevor er irgendwas publiziert, bevor man etwas veröffentlicht, dass man vorher genau guckt, wie war es denn wirklich. Und dass man nicht vorschnell irgendwie Halbwahrheiten, Halbgares, Dinge, von denen man selbst noch nicht so genau weiß, wie es denn war, einfach rausbläst. Ich glaube, das ist das für mich das stärkste Unterscheidungsmerkmal.
Ich finde da übrigens immer ein gutes Beispiel bei der Berichterstattung über das Attentat in München in diesem Einkaufszentrum. Da werde ich nie vergessen, wie eine Live-Schalte im ZDF war. Und der hatte nichts zu erzählen. Und trotzdem sind sie ständig, wo ich gedacht habe, sie wissen nichts, wir wissen nichts. Dann, sie erzählen immer das Gleiche, sie erzählen immer, dass sie nichts wissen und habe gedacht, was für ein Quatsch, was da gemacht wird. Ne? Also, dass man diese fiebrige Erregung, das kennt ja auch jeder Journalist, das kennst du bestimmt auch, Michael, diese fiebrige Erregung, die dann eben auch zu sowas führt und dann festzustellen, dass man den Menschen nicht mal was zu sagen hat und dann eben anfängt rumzuspekulieren, wie das auch in Magdeburg ja sofort der Fall war. Das finde ich auch sehr abschreckend, muss man sagen. Ne?
Ich glaube auch, das Publikum es eigentlich hasst. Also, dass Menschen das sehr schnell merken, wenn wir keine Ahnung haben und nur rumlabern. Also, der Unterschied zwischen fundiert und sehr oberflächlich, der wird auch schnell spürbar. Und ich glaube, dass Menschen das nicht gerade stark mögen.
Aber nee, konnte das kaum ertragen auch. Ja. Ne? Tun einem schon fast die Moderatoren leid, die da anfangen, eben rumzufaseln, weil sie die Sendezeit irgendwie füllen müssen. Ne?
Ja. Man ist halt immer in einem Zwiespalt, ne? In so einer Situation. Auf der einen Seite weiß man, steht unter dem Druck, man muss jetzt über eine Situation berichten und auf der anderen Seite weiß man vielleicht noch nicht viel. Und wo setzt man denn den Punkt? Also das braucht so einen gewissen Mut, dass man sagt, ja, wir wissen jetzt
wir
nicht
machen
mehr,
es nicht,
wir machen es jetzt nicht.
Ja, ja. Nicht mitmachen, nicht mit den Wölfen heulen, das finde ich zum Beispiel auch einen guten Punkt.
Ist das ein Vorteil von Lokalzeitung, dass man sich das noch leisten kann? Sorgfalt vor Geschwindigkeit, wir haben zwar Konkurrenz am Ort, völlig logisch, aber es ist ja eine andere Taktung.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch nicht nur wegen der zeitlichen Komponente, sondern auch wegen der Nähe. Ja. Nähe ist ja immer eine zwiespältige Sache. Auf der einen Seite sich immer wieder Freiheit zu erarbeiten, obwohl man sich nahe ist. Man kann sich auch schnell verpflichtet fühlen. Oh, den kenne ich jetzt. Da kann ich ja irgendwie jetzt auch nicht so genau hinschauen auf die Schattenseiten oder so. Aber auf der anderen Seite ist Nähe da ja auch ein großes Pfund, mit dem man wuchern kann und ein großer Vorteil, weil man eben auch in die Tiefe gehen kann, weil man sich kennt, weil man die Verhältnisse kennt, weil man zum Beispiel als Weserkurier hier schon seit ewigen Zeiten ist. Ich glaube, da hat man schon andere Vorteile, als wenn der Spiegel mal irgendwo einfliegt, sich das kurz anguckt und dann auch wieder weg ist.
Man kennt die Verhältnisse, kann man so sagen. Ne? Das stimmt, oder die Mechanismen sogar. Ne?
Ja.
weil vieles ist ja zwischen den Zeilen oder wird ungeschriebene Gesetze und solche Sachen, ne, die man dann irgendwie kennt. Und guter Journalismus auf den Punkt gebracht?
Guter Journalismus auf den Punkt gebracht?
Den Dingen auf den Grund gehen, da ja. Ist ja sowieso eine der Sachen, wo Sie sagen, dass das sowieso das, dem Sie sich verpflichtet fühlen, grundsätzlich. Mhm. Was noch?
Ja, wir hatten ja schon mal das auch miteinander über das Thema gesprochen, das Ihnen sehr wichtig ist und mir auch, dass man nicht so schnell kommentiert, sondern erstmal die Dinge zeigt, wie sie sind. Das, was, glaube ich, Leserinnen und Leser öfter mal Neutralität nennen.
Dass man zwischen Kommentar und Bericht trennt, das ist mir zum Beispiel Reifungsjournalismus, ja. Da finde ich kritisch, ja. wenn man das nicht mehr trennen kann und Journalisten meinen, sie könnten einem gleich immer so ein mitgeben, ne, in den Texten. Also mir ist das selber als Leser, ich mag das nicht sonderlich. Das meinen Sie, ne?
Das meine ich, man so unterschwellig schon gleich die Meinung mit von mir bekommt. Ich glaube, das ist Menschen auch sehr wichtig. Vielleicht sogar noch mal wichtiger geworden ist die letzten Jahre, wo man sehr mit Meinung konfrontiert ist, mal irgendwie erstmal ein bisschen Ruhe zu haben und zu gucken, wie sind denn die Dinge und den Menschen auch zuzutrauen, sich ihre Meinung schon ganz gut selbst bilden zu können.
Ja, das würde ich auch sofort unterschreiben. Und du?
Auf alle Fälle. Ich glaube, das muss klar erkennbar sein. Das muss für die Leute auch klar nachvollziehbar sein. Gerade auch, wenn wir ein Argument in der Hand haben wollen gegen die, die uns vorwerfen, wir würden tendenziös sein oder sonst was. Ich glaube, da muss man ganz klar sich auf sein Handwerkszeug besinnen und ganz klar faktisch schreiben. Man kann dann hinterher kommentieren, wenn man Lust hat.
Und trotzdem wird es oft noch durcheinander gebracht. Wir kriegen Mails, in denen steht, der Artikel hat mir nicht gefallen, es war ein Kommentar, wo man auch schon an der Wortwahl merkt, dass wir es immer noch nicht deutlich genug machen, offensichtlich. Ne? Und dass man das immer noch deutlicher machen müsste eigentlich, dass das Meinung ist und nicht Bericht und dass ein Bericht eben nicht Meinung sein soll. Mhm.
Ja, ich glaube, das muss man immer mal wieder auch erklären. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wie arbeiten wir eigentlich? Was sind unsere Standards? Und was ist denn eigentlich ein Kommentar? Und was ein Bericht? Was eine Reportage? Und wie funktioniert das alles? Ich glaube, da kann man schon immer mal wieder auch, ohne belehrend zu sein, aber einfach rein nüchtern, mal ein bisschen über das, was wir da tun, berichten und erklären.
Ich habe neulich gerade vor ein paar Tagen gesehen, warum die Tagesschau jetzt den vollen Namen dieses Attentäters in Magdeburg nennt. Die haben das zum Beispiel auch erklärt, was ich ganz gut fand. Allerdings, ich frage mich, spielt der Nachname eine Rolle? Ich würde sagen, nee. Also deswegen würde ich bei der Abkürzung auch bleiben. Aber wenn man es macht, weil was sagt das den Wildfremden? Ich denke dann auch immer, wenn es mein Nachname wäre, dann würde ich immer mit doof angeguckt. Also ist der, über sowas überhaupt zu reden und dann vielleicht auch die Leser daran teilhaben zu lassen, macht man das, macht man es nicht? Warum soll man es machen? Auf jeden Fall finde ich gut, dass die Tagesschau erklärt hat, warum sie den Nachnamen jetzt nennt. Ne? Und nicht immer mutmaßlicher Täter oder sowas schreibt, sondern auch Täter. Ach nee, ich glaube, es war gar nicht der Spiegel nennt den Nachnamen. Auf jeden Fall, die schreiben jetzt der Täter und nicht mehr der mutmaßliche Täter. Ne?
Ah ja, okay. Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, ob ich das gut finde.
Ja, ich weiß es auch nicht, aber das transparent zu machen, ne, und zu erzählen. Also die argumentieren so, dass so viel auf den hindeutet und so wenig Zweifel daran sein kann, dass er das war, dass man nicht mehr von mutmaßlich sprechen muss. Die Frage ist nur, was tut einem daran weh, mutmaßlich davor zu klemmen? Ne? Das ist halt, aber sowas kann man also darüber nachzudenken ist wichtig, darüber zu diskutieren halte ich auch für wichtig und nicht es irgendwie zu machen. Ne?
Ja, und das sind ja Diskussionen, die in Redaktionen eigentlich fortwährend stattfinden und die aber immer hinter den Kulissen sind. Also ich finde gut, wenn Redaktionen darüber durchaus auch ringen. Und
auch diese Nationalitätenfrage, nennen wir Nationalität in Polizeimeldung, nennen wir sie nicht. Da geht auch der gefühlte Graben quer durch die Redaktion. Ne?
Genau.
Kolleginnen und Kollegen, die nach wie vor noch dafür sind, dass wir die Nationalität nennen, Kollegen, die da strikt gegen sind.
Ja, und das finde ich eben gut, wenn man Leserinnen und Leser daran auch mal teilhaben lässt. Mhm. Denn die bekommen ja gar nicht mit, was wir hinter den Kulissen diskutieren. Manchmal wirkt es ja nach außen hin so, als wäre man sich da immer einig in allen Punkten. Und das ist ja mitnichten so. Und diese Diskussion kann man ja durchaus auch mal nach außen tragen und sagen, übrigens, wir sind uns da auch nicht vollständig einer Meinung und wir sind aber zu dem und dem Ergebnis gekommen aus den und den Gründen. Ja. Wobei ich sagen muss, zu dem mutmaßlich und so, da bin ich immer sehr konservativ, weil ich mir denke, wir sagen ja eigentlich immer, das machen wir so lange, bis ein Gerichtsurteil
erkannt ist. Genau, es gibt Unschuldsvermutungen, das finde ich auch, auf jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, wir haben auch bis jetzt mutmaßlicher geschrieben. Ich wüsste jetzt nicht, dass wir es weggelassen haben. Mhm. Ich habe das halt nur auf der Tagesschau-Seite gesehen und beim Spiegel, wenn wir jetzt schon dabei sind, da habe ich mich schwer gewundert, weil die haben ja auch Videoaufnahmen von ihm gezeigt, wie er in einem Imbiss, wo er immer ist, Spiegel TV, was ja noch was anderes ist, haben sie auch zum Beispiel erzählt, was er da immer isst oder was er da zuletzt gegessen hat. Und ich frage mich, was ist das denn für die Information?
Ja, das ist ja von hohem Belang. Ja.
Also sowas, Flammkuchen mit Garnelen, aber das ist auch in meinem Kopf. Das ist auch schlimm. Aber sowas, also da wäre ich zum Beispiel auch raus, weil ich finde, das sind Informationen, die einfach keine sind. Ne?
Ja.
Das ist auch ein Fall, wo man eigentlich viel diskutieren kann, wie man das aufarbeitet und was man damit macht. Keine Angst schüren, aber eben auch sagen, wie es ist. Wen anklagen, wer hat da geschlafen? Kann man wirklich denen vorwerfen, dass da die Poller nicht so dicht waren, wie sie hätten stehen müssen? In Bremen übrigens auch nicht, weil Lieferfahrzeuge da durch müssen, Feuerwehrfahrzeuge da durch müssen. Man kann ja nicht einen Poller, der, was weiß ich, wie schwer ist, mal eben hin und her rücken. Ne?
Aber da stehen in Bremen Beton.
Standen auch Beton-Poller.
Poller, okay. Ja. Also in Minden haben wir ein System von, das ich immer sehr stark kritisiert habe, muss ich zugeben. Und im Nachhinein jetzt denke, vielleicht war es auch doch gar nicht so schlecht, die Entscheidung. Also versenkbare Poller, die mit Transpondern automatisch abgesenkt und gehoben werden, wo die Innenstadt quasi komplett abgeriegelt ist. Und jetzt, wo ich so sage, ja, ich bin da nicht mehr ganz sicher, waren meine Kommentare da richtig oder falsch?
Aber das ist auch
falsch,
finde ich.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Finde ich auch. Man liegt auch nicht immer richtig.
Nein, genau. Man liegt
manchmal so auch richtig falsch. Also muss man auch sagen.
Man kommt auf jeden Fall ins Grübeln.
Ja,
und das, finde ich, muss man als Journalist eben auch zulassen und nicht so tun, als hätte man alles verstanden.
Das kann man auch veröffentlichen. Ja, finde ich auch. Allerdings versenkbare Poller, ein Poller funktioniert nicht und dann hat man trotzdem alles an der Hacke. Ne? Also die gleichen Vorwürfe, obwohl das unheimlich viel mit Zufall auch zu tun hatte, dass es da war, dass es er war, dass es dann war und so weiter. Ne?
Ja, und eins meiner Argumente gegen die Poller war immer ein Stück weit auch, es gibt eben keine Sicherheit, auch wenn wir das gerne hätten, aber wenn man die Poller hat und man fährt da nicht im Auto rein, dann nimmt man halt ein Messer oder was auch immer.
Genau.
Und das müssen wir leider anerkennen, dass wir eine hundertprozentige Sicherheit nicht haben werden.
Nee, wer sich eine hundertprozentige Sicherheit will, der muss leider zu Hause bleiben bei solchen Veranstaltungen. Ja. Und auch da kann was passieren. Haushaltsunfälle zum Beispiel sind häufiger, glaube ich, als dass man Opfer eines Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt wird.
Ganz sicher, ja. Ganz sicher.
Sie haben vorhin gesagt, anderes Thema, als es um Ihre drei hervorragenden Eigenschaften aus Ihrer Sicht geht, das Zuhören.
Hervorragend. Das ist auch schon eine Interpretation.
Was sagen Sie
heraus? Drei Kerneigenschaften: Zuhören.
Ja.
Wenn Sie da jetzt die momentane Entwicklung, Sie sagen, Sie haben drei Kinder, ich weiß jetzt nicht, wie alt Ihre Kinder sind. Meine Kinder nutzen sehr stark TikTok, den ganzen Tag im Grunde genommen. Und haben eine Aufmerksamkeitsspanne, die noch durch das Elternhaus geprägt ist, aber wird Ihnen da manchmal so ein bisschen Angst, dass künftige Generationen nicht mehr ausreichend zuhören können und dann im Zweifelsfall auch nicht mehr sich die Zeit nehmen, einen Artikel zu lesen, weil da brauche ich auch mehr als 25 Sekunden zu.
Ja.
Da muss ich mir ja auch bewusst Zeit nehmen, das zu konsumieren, was die Journalisten da aufbereiten. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie da die Lokalpresse in 10 Jahren?
Ja, ich glaube, wir haben da wirklich zwei ganz, ganz schwerwiegende Herausforderungen, wo, glaube ich, auch nicht nur hier in Bremen, sondern in ganz Deutschland und auch auf der ganzen Welt letztendlich keine Antwort
drauf. Das betrifft nicht den Weserkurier.
Nein, genau.
Das betrifft echtes, auch den Weserkurier.
Echtes globales Problem und eine globale Herausforderung. Zum einen besorgt mich als jemand, der wirklich gerne schreibt, der Niedergang der schriftlichen Sprache, weil ich glaube, mit dem haben wir es in Wahrheit zu tun. Wenn ich so auf meine Kinder gucke, ich habe 3, meine Tochter, die wird jetzt 13 und dann noch Zwillinge, die sind 9. Jetzt ist das so bei meiner Tochter und das höre ich auch immer wieder, wenn man im Buchladen unterwegs ist, die liest sehr gerne und die im Buchladen sagen auch, nein, wir haben schon eine Gruppe von Mädchen, die sich immer noch sehr gerne mit Büchern beschäftigt. Aber bei meinen Jungs, die würden nie ein Buch in die Hand nehmen. Also die kommen auf jede Idee, aber bestimmt nicht in den Buchladen zu gehen.
Oder noch nicht,
ja, ich würde es mir ja wünschen. Auf der anderen Seite kann man es auch nicht, man kann es eben nicht befehlen. Entweder entsteht da eine Verbindung zu Büchern oder die entsteht nicht. Aber ich glaube, insgesamt müssen wir ja doch konstatieren, dass geschriebene Sprache jetzt nicht gerade etwas ist, das floriert. Und wie geht man damit als Medium, das sich größtenteils schriftsprachlich eigentlich ausdrückt, wie gehen wir damit um? Machen wir mehr Videos? Kann man Videos aber am Ende auch überhaupt verkaufen? Wo geht der Weg dahin? Ich glaube, das ist eine echt offene Frage. Und das andere ist das Thema mit der Aufmerksamkeit, das ist, glaube ich, ein riesiges Thema, weil ich bin da sehr konservativ. Soziale Medien, die ich sehr stark selbst nutze, die sehe ich trotzdem recht kritisch, weil ich glaube, sie richten auf vielfältige Weise schon ihren Schaden an und die Aufmerksamkeit ist sicherlich eine Sache, die dazugehört. Und wenn man so eine, sagen wir mal, eine klassische Zeitung, von der wir in Teilen auch schon sehr weit entfernt sind mit anderen Produkten, die wir bespielen, aber nehmen wir mal eine klassische Zeitung, dann brauche ich für die immer eins und das ist Zeit. Mhm. Ne? Und das ist ja auch das Schöne eigentlich an einer Zeitung, dass man sich mit ihr vielleicht hinsetzt und eine Stunde lang versinkt in Themen, nach denen man gar nicht unbedingt gesucht hat. Und ich glaube, das können jüngere Menschen, die sehr von sozialen Medien geprägt sind, schon, ja, die Fähigkeit, die wird sicherlich nicht gerade stärker im Moment.
Die Zeitung zu lesen...
Obwohl es beim Buch geht, ne? Das ist ja was Ähnliches, sich versenken in irgendwas. Mhm. Das Interesse dahinter ist offensichtlich eben anderes, ne? Also sich in Romanen, also ich glaube, Mädchen in dem Alter ihrer Tochter lesen Belletristik, wahrscheinlich ja, eher keine Sachbücher, dass die sich da rein versenken können und auch konzentriert Moin. Dabei bleiben, Moin, in, für eine Weile. Aber eben das, was eine Zeitung ist, diese Informationen vielleicht dann zu nüchtern oder die Ansprache nicht so ist, wie sie sein müsste. Und da ist ja vielleicht, ja, damit kann man vielleicht was machen, ne? Oder was werden.
Ja, das, ich glaube, ein Medium, wie wir das machen insgesamt, ist schon immer mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Und das sagen junge Menschen öfter, oh, das ist mir zu anstrengend. Genau. Das ist mir so anstrengend.
Das ist wie Tagesschau gucken. Das wird wahrscheinlich auch zu anstrengend sein.
Das geht vielleicht noch so gerade, weil man dann auch so ein bisschen sich berieseln lassen kann. Aber sich hinzusetzen und so ein Medium wie Schriftsprache, was ja eh schon schwergängiger ist, dann auch noch mit einem Thema, das, wo man sich vielleicht ein bisschen für interessiert, aber was man auch alles sehr kompliziert findet. Also das in Kombination ist, glaube ich, für viele ein hartes Brot.
Und bei TikTok gibt es ja Schriftsprache, weil manchmal hört man, darf man ja den Ton nicht anmachen, das ist alles verschriftlicht. Mhm. Aber es ist so derart kurzatmig, dass man sich gar nicht mehr
vorstellen kann. Das geht ja über drei Sätze, drei kurze Sätze nicht hinaus.
Oder bei X diese Threads dann, wer liest denn Threads bis zum Ende, wenn Leute dann doch es nicht schaffen, sich kurz zu fassen. Das ist schon sehr unangenehm, finde ich auch, komplexe Themen da in irgendeiner Weise behandeln zu wollen. Ne?
Das ist fast, ich finde es gruselig. Unmöglich. Ich finde es ganz, ganz gruselig.
Ich bin auf X auch nicht mehr. Ich bin
Wir sind alle drei so konservativ. Das ist kaum noch auszuhalten.
Aber bei uns gibt es ja noch mehr. Ne?
Also wir dürfen uns das ja aufgrund unseres Alters auch leisten können.
Ja, ich will eigentlich nicht. Aber ich
man kann da ja noch andere Sachen dran aussetzen. Ne? Also finde ich schon. Abgesehen davon,
dass... Also ich hatte neulich eine Schulklasse zu Gast. Und ich weiß ja durch meine Kinder, wie das um diese Themen bestellt ist und wie die sich in Anführungsstrichen informieren. Aber das war eine Schulklasse von einer Gesamtschule, also in NRW, Gesamtschule, wahrscheinlich hier wie eine Oberschule, denke ich.
Ja, wir haben auch Gesamtschule. Ne?
Genau. Mhm. Und dann kam ins Gespräch und das war auch ein wirklich sehr angenehmes Gespräch. Das war ein Schüler aus der 10. Klasse. Und dann habe ich mal gefragt, wie informiert ihr euch denn so? Und wofür interessiert ihr euch? Und es war 100%, das hat mich eigentlich überrascht, 100% nur TikTok, nichts anderes. Also auch nicht Facebook oder Insta oder, sondern nur TikTok. Und man konnte, und das ist etwas, was Sie vielleicht da gerade auch angesprochen haben, man konnte nach 5 Minuten schon merken, dass es auch sehr politische Inhalte sind, die da konsumieren. Mhm. Ohne das besonders bewusst sich eigentlich zu machen. Mhm. Aber deren ganzes Weltbild war von, man muss schon sagen, von Propaganda auf TikTok geprägt. Und das fand ich ziemlich
erschreckend. Und von so platten Argumenten dann, ja.
Sehr platt, sehr oberflächlich, sehr rechts.
Ja, schrecklich.
Puh, aus dem Gespräch bin ich rausgegangen und habe gedacht, das ist doch echt krass.
Da haben wir viel zu tun,
da kann man so sagen. Zu tun, ja. Ja. Und das ist eben die offene Frage. Wie kann man das eigentlich, wenn Leute von frühester Jugend an so beeinflusst sind, so informiert wurden, in Anführungsstrichen, können die da überhaupt noch mal wieder rausfinden? Oder ist das eine lebenslange Prägung am Ende? Das weiß ich nicht so genau.
Ja. Welche Hobbys haben Sie? Haben Sie überhaupt Hobbys, wenn Sie Ihren Beruf, wenn Sie Familienmensch sind, den Beruf sehr, in den Beruf sehr aufgeben, haben Sie ja wenig Zeit. Dann die sozialen Netzwerke, die Bücher, was da alles liegt. Sie lesen wahrscheinlich auch, ne? Haben mehr Bücher, als Sie schaffen, wie so jeder andere, der zu wenig Zeit hat zum Lesen.
Ja, ich habe ja Literaturwissenschaft studiert, von daher würde ich sagen, Lesen ist schon eigentlich eine Beschäftigung, der ich gerne nachgehe.
Gibt es einen Lieblingsautoren oder eine Autorin?
Ja, interessanterweise jemand, der, glaube ich, jetzt auch gar nicht so bekannt und beliebt ist im Moment, aber Stefan Zweig.
Bekannt Zweig, schon, aber beliebt, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, es ist nicht so gerade die große Zeit von Stefan Zweig, aber vielleicht kommt sie ja nochmal.
Ja.
Und zwar diese kleinen Miniaturen, diese Novellen, die er geschrieben hat, die habe ich ganz früh angefangen zu lesen, glaube ungewöhnlicherweise, so mit 13, 14. Und das sagt dann ganz viel über Menschen. Also ich würde sagen, das vermittelt eine gute Menschenkenntnis durch fiktive Figuren, die aber irgendwie sehr vielschichtig sind. Und das fand ich immer sehr spannend und finde Stefan Zweig bis heute eigentlich sehr faszinierend.
Und noch andere Hobbys außer Lesen?
Ja, Sie haben schon recht. Also ich bin schon sehr geprägt durch den Beruf. Aber was ich bin, interessiere mich eigentlich für ganz viele Dinge, aber man hat immer zu wenig Zeit, ihnen nachzugehen. Aber auf jeden Fall noch Kunst.
Also Kunstausstellungen Kunst, besuchen oder selber?
Kunst anschauen, auch kaufen und verkaufen und sammeln. Echt? Und wow. Das ist was, was mich auf jeden Fall beschäftigt. Sehr, sehr, sehr fasziniert. Auktionen zum Beispiel.
Es geht nicht darum, Geld damit zu verdienen.
Ist wirklich so ein reines Hobby. Also zum Beispiel bei einer Auktion mitzumachen, das ist ja ein riesiger Markt. Und den sich ein bisschen sich anzugucken, das ist schon faszinierend.
Wie viel haben Sie denn? Die haben wahrscheinlich ein eigenes Archiv sozusagen. Können die Bilder austauschen, ne?
Ja.
Sie haben also mehr, als Sie aufhängen können.
Ich habe auch stehen. Und interessiere mich eigentlich am meisten für deutsche Künstler, Nachkriegskünstler eigentlich. Baselitz, Richter,
Neo Rauch.
Ja, Neo Rauch. Finde ich auch ganz politisch, toll. Politisch zwar inzwischen so ein bisschen merkwürdig.
Wir haben auch eigene Autoren im Übrigen, ne? Wo auch irgendwie Tellberg oder so schöne Bücher schreiben, irgendwie auffällig werden.
Wobei ich mal sagen muss, weil das Thema Corona auch noch gar nicht angesprochen wurde und eigentlich ist man auch froh, wenn man es vermeiden kann, aber ich denke mir mal gerade bei den Ostdeutschen, Neo Rauch ist jetzt Neue Leipziger Schule und so. Und da denke ich manchmal unter Corona-Bedingungen, das hat mich schon manchmal auch erschreckt, wie schwierig es da war, miteinander noch zu diskutieren, wie eng da auch Debattenräume wurden und so. Das habe ich manchmal auch am eigenen Leib erfahren, weil ich einiges in der Corona-Zeit auch kritisch gesehen habe. Und ich glaube, wenn jemand wie Neo Rauch in einer Diktatur aufgewachsen ist, bekommt er unter solchen Umständen, wo man vielleicht das Gefühl hat, man wird wieder sehr von außen dominiert, sehr eingeschränkt, Grundgesetz wird eingeschränkt und so weiter, bekommt man vielleicht auch schneller einen Rappel.
Nee, ich finde das gar nicht schlimm. Ich kritisiere gar nicht, dass jemand sich in diese Richtung bewegt. Wir haben ja auch ein Interview mit einer Ungeimpften veröffentlicht, wo wir ziemlich viel Schelte bekommen haben. Das ist mir zum Beispiel wichtig, Meinungsvielfalt. Also bei uns gibt es keine Persona non grata, also bis auf ganz wenige Ausnahmen. Wenn der Sarrazin hier einen Vortrag halten würde, würde ich versuchen, mit ihm ein Interview zu führen oder erwarten, dass wir das machen, weil ich finde eben auch, wer es nicht lesen will, liest es nicht. Wer wissen will, wie doof der ist, aus deiner Meinung, lässt sich das bestätigen. Wer meint, der ist gar nicht so doof, der liest das, sondern eher, dass man sofort eine Schublade gepackt wird, was Ihnen ja dann offensichtlich passiert ist und nicht mehr schafft, dass man Argument stehen lässt und Argument, sondern Diskussion entweder jemand auf seine Seite zieht oder das Gespräch gar nicht mehr führt. Das ist ein ganz großes Problem dieser Zeit.
Und das hat sich sehr anstrengend. Genau, das hat sich in Corona wirklich unter dem Brennglas gezeigt.
Ja, unglaublich.
Und das genau mit dem Impfen, das ist so ein ganz wichtiges Thema. Insofern, als ich immer erlebt habe, dass die Schublade für diese Leute ganz weit aufging und ganz schnell auch wieder zuging. Und das war dann so, als wäre das eine Menschengruppe und das würden die alle gleich denken. Dabei waren das teilweise Menschen, die sich sehr viele Gedanken gemacht haben. Und wo man gar nicht sagen kann, ach, das sind alles so Covidioten, also all diese Zuschreibungen, die dann so sehr schnell passiert sind. Das fand ich eigentlich ziemlich schmerzhaft.
Und die Leute wurden wie Schwerverbrecher. Es wird alles zu ernst genommen und zu extrem überhöht. Ich habe ja mal ein Interview mit Günther Verheugen geführt. Da habe ich den ersten und einzigen bundesweiten Shitstorm kassiert. Aber wie Hölle, weil der ja dafür ist, der Ukraine Friedensverhandlungen einzutreten und nicht Waffen in die Ukraine zu liefern. Und Günther Verheugen ist ja nicht der weiß ich nicht was von nebenan, der gar keine Ahnung davon hat, der Hausmeister oder so. Und da hat ein ZDF-Journalist getwittert, das schlimmste Interview aller Zeiten. Wahrscheinlich das schlimmste Interview aller Zeiten. Weil ich dachte...
Unter allen Themen.
Ja, weil... Und zwar war die einfach, weil er anders argumentiert. Und da habe ich gedacht, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Also man kann sich daran abarbeiten und auch an mir. Ist gar kein, aber nur, weil man nicht die gleiche Meinung... Und das ist unheimlich hart geworden, finde ich. Und da deswegen ist X da wirklich auch... Also da wird ja... zugeschlagen verbal, das macht einfach auch keinen Spaß. Ne?
Und das Interessante ist, wenn man aber mit normalen Menschen spricht, was ich immer mal ganz gerne tue, also so ganz normale Menschen auf der Straße, das finde ich für Journalisten auch sehr heilsam, das öfter mal zu tun und nicht nur auf irgendwelchen höheren Ebenen zu schweben, dann stellt man eigentlich fest, dass die Menschen aber eigentlich ein Bedürfnis danach haben, diese Menschen anzuhören, dass nicht alle nur darauf aus sind, Leute in Schubladen zu schicken, sondern drauf zu hauen.
Die möchten sich ein umfassendes Bild machen können. Und dazu sind wir auch da und das erwarten die auch von uns. Das, davon bin ich auch fest überzeugt. Das muss man sich halt trauen, auch wenn man hinter einer Seite Leserbrief hat. Wie kann man so jemanden überhaupt zu Wort kommen lassen? dann ist das so. Aber dann drückt man das ab und dann können sich alle auch da eine Meinung bilden. Ne?
Sie würden es wieder tun.
Auf jeden Fall. Also ich wüsste nicht, warum nicht. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Der war im Drehen. Wir haben auch nicht versucht, jemanden an den Haaren herbeizuziehen, um diese Meinung auch zu veröffentlichen. Aber auch mit Alice Schwarz oder denen, die diesen Aufruf unterschrieben haben. Warum denn nicht? Ich finde, das ist ein ernsthaftes Anliegen. Man muss das nicht teilen. Aber die Leute zu Wort kommen zu lassen und die erklären, was sie wollen, das finde ich, gehört schon dazu.
Ja.
Oder was meinen Sie?
Ja, meine ich.
Was meinst du?
Finde ich auch genauso wichtig wie dieses mit der Sorgfalt. Jetzt aus Journalismus, ich Sorgfalt genauso wichtig, würde ich auch an erster Stelle sehen und aber auch andere Meinungen zulassen. Und ich glaube, ich teile Ihre Einschätzung auch, dass die Fähigkeit, andere Meinungen zuzulassen, rapide abgenommen hat. Ganz, ganz brutal. Und dann entsteht dieses Ungute, weil gleichzeitig die Hemmschwellen gesunken sind über soziale Medien oder auch mal per Mail. Andere, die dann nicht meiner Meinung sind, verbal anzugreifen oder zu bedrohen oder sonst irgendwas. Das merken wir ja. Und da schlagen ja die Pendel immer stärker aus.
Geschweige denn die Meinung
sehr
tatsächlich
ungute Mischung.
Anzupassen. Ne? Ja. Weil ich bin mir in vielen Meinungen gar nicht so sicher. Aber es ist auch so, wenn sich Menschen so oberflächlich, wie Sie sagen, diese Schulklasse informieren, dann ist es halt auch schwierig, die woanders noch hinzubekommen. Weil man kann ja damit gar nicht umgehen. Fängt gar nicht an zu überlegen, hä, vielleicht isst du dich da doch, oder das stimmt ja auch, was der sagt. Ne? Das ist die Debattenkultur, die ich finde schon, dass die sehr gelitten hat
in letzter Zeit. Und da sind wir als Medium, so wie wir das angehen, eigentlich ja Leute, die das einigermaßen, sagen wir, bearbeiten, ich will nicht gerade sagen heilen, aber damit umgehen können, eigentlich einen Gegenakzent zu dieser Entwicklung setzen können. Und trotzdem haben wir es, oder gerade deshalb haben wir es, glaube ich, nicht so leicht, weil Menschen mit der Art und Weise, das so anzugehen, vielleicht auch nicht mehr so viel anfangen können. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da nicht nachlassen.
Auf jeden Fall.
Na, also ja, diesen Gegenakzent weiterzusetzen, finde ich wirklich wichtig.
Und auch zeigen, dass man auch mit einem moderaten Ton eine gerade Meinung vertreten kann.
Mhm. Ja.
Ich habe noch zwei ganz profane Fragen, wenn ich darf. Ziehen Sie nach Bremen?
Ja,
genau. Mit der Familie?
Ja, das ist wirklich ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Weil es gibt so ein neumodisches Konzept unter Chefredakteuren, die dann irgendwo wohnen und ganz anders wo arbeiten.
So?
Ja, finde ich schon. Also gibt es
unter Chefredakteuren? Noch, ja, also unter Redakteuren? Location und so weiter?
Ja, ja. Unter Chefredakteuren schon auch.
Nein, der Weserkurier verlangt ja auch eine Identifikation mit Bremen oder mit dem Raum hier, ne? Region Bremen. Das ist ja schon so. Wenn man sich nicht auskennt, wenn man nicht sieht, dass der Müll nicht abgeholt worden ist, kann man auch nicht sagen, was ist eigentlich mit der Müllabfuhr los. Ne?
Man muss die Gegend, in der man arbeitet und für die man arbeitet, und das in diesem Beruf ja besonders ausgeprägt, die muss man einfach auch spüren. Also man muss die Vibes einer Stadt irgendwo aufnehmen und dafür kann man nicht irgendwo anders wohnen. Von daher steht in meinem Arbeitsvertrag drin, dass ich in Bremen wohnen muss, aber man müsste es da gar nicht einschreiben, weil ich würde es trotzdem herzlich, mit anderen Worten, ja, tun wir. Die Wohnungssuche hat ein bisschen länger gedauert, aber wir haben was gefunden und von daher.
In welchen Stadtteil ziehen Sie?
Nach Schwachhausen.
Ja.
Sagt man Schwachhausen oder Schwachhausen?
Schwachhausen.
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 Was sagst du als Schwachhauserin?
Ich sag Schwachhausen.
Alles klar. Ich sag Schwanewede.
Weil Herr Brandt ist auch ein
Steuerflüchtling.
Ein Steuerflüchtling.
Ah, auch einer.
Das kommt ja in Bremen noch dazu. Unsere Zuhörer wissen das natürlich. Wer im Umland wohnt, ist es anders als in Flächenländern in Nordrhein-Westfalen. Der zahlt natürlich auch Steuern in Niedersachsen. Benutzt aber die Infrastruktur in Bremen, wo wir und Bremer müssen das halt mitbezahlen. Das werden sie künftig auch. Es ist ein Los, was man aber. Wir sind großzügige Menschen, was man ertragen kann, würde ich so sagen.
Ist das ein Klischee, wenn man nach Schwachhausen zieht?
Ja, ein bisschen schon.
Ja. Ja,
ist
doof.
Ist schon,
hab ich gar nicht vorgehabt.
Schnöselhausen.
Ja,
das kommt drauf an, welcher Gegend.
Besser verdienen, gut bürgerlich.
Ja.
Obwohl Viertel ist auch ein Klischee, ne? Weil viele Journalisten wohnen im Viertel.
Ah ja.
Dann in Schwachhausen.
Und dann ist man gleich in der linksgrünen Nummer drin sozusagen.
Viele Viertel, Kollegen sind aber jetzt auch nach Bremen-Nord gezogen.
Das
weil
stimmt,
es ist ja der kommende Stadtteil, Bremen-Nord, nicht das Bremen-Nord.
Bremen-Nord, da sind Sie, Gott sei Dank, können Sie mit vorteilsfreiem Blick, aber wir können trotzdem sagen, die Bremen-Norder meinen, sie wären eine eigene Stadt, weil sie sich abgehängt fühlen, ganz oft von Bremen-Stadt. Ja. Und sie sind es auch, das muss man schon fairerweise sagen.
Definitiv. Dann haben wir eben im Vorgespräch, die zweite profane Frage, im Vorgespräch haben wir schon darüber gesprochen, dass Sie schon im Weserstadion waren.
Ja.
Haben Sie noch was auf der Wunschliste, wenn Sie in Bremen sind? Was möchten Sie sich auf alle Fälle noch angucken mit Familie?
Auch ganz, ganz viel.
Oder als nächstes
natürlich
angucken.
Ja. Kunsthalle natürlich, ist ja klar.
Kunsthalle, wenn Sie für Kunst
interessieren,
ist ein
Selbstgänger. Ich habe so ein ich habe so einige Bremen-Bücher schon im Vorhinein gelesen und das Beste war, Sie werden lachen, so ein Bilderbuch, das heißt Bremen erleben und entdecken, glaube ich. Ja. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch, kann ich echt nur empfehlen. Wahrscheinlich auch für Bremer gar nicht so schlecht. Da stehen also alle bekannten Gebäude, Straße, Stadtteile und das wird alles anhand von Bildern erklärt, sehr visuell und einprägsam. Und da stehen so viele Dinge drin, ich glaube, da reicht ein halbes Leben nicht, um die abzuarbeiten.
Es gibt aber auch im Weserkurierbuch 333 Dinge, die Sie in Bremen gemacht haben sollten, also die es ja von vielen Städten gibt. Da 333 Sachen, das ist auch noch einiges, was man da abarbeiten kann in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten. Das stimmt, da brauche ich ja schon mal mindestens 5-6 Jahre für. Aber das ist wirklich immer so, ich verlange das auch meiner Familie so ein bisschen ab, wenn man irgendwo ist. Da soll man nicht nur zu Hause sitzen und auf dem Sofa die Zeit verbringen, sondern da möchte ich schon auch ein bisschen die Gegend erkunden. Und das ist mir schon sehr wichtig. Von daher, Kunsthalle, damit fangen wir mal an, aber ich glaube, da gibt es noch viel anderes zu sehen.
Ja, Herr Piel, ich glaube, das waren so ungefähr unsere Fragen, oder? Hast du noch irgendwas?
Nein.
Haben Sie noch irgendwas?
Nee.
Am 2. Januar geht's los.
Ja.
Das können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch sagen. Ja.
Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Ich danke für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.